Europa hätte eigentlich nach über 60 Jahren nachnationaler und gemeinsamer Entwicklung die beste Expertise im Hinblick auf die Gestaltung der Globalisierung. Wir müssen uns das nur klar machen. Ja? Und wir müssen klar machen, dass die politische Wahl, vor der wir stehen, die politische Entscheidung, die wir treffen wollen, die politische Alternative, die jetzt uns vor Augen steht, folgendermaßen lautet: Wollen wir Globalisierung erleiden? Oder wollen wir Globalisierung gestalten? Wegkriegen wir die Globalisierung nicht mehr.
Herzlich willkommen bei Wer jetzt? Einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weritz. Wir widmen uns hier einer großen Frage. In welcher Demokratie wollen wir leben? Ein Gespräch mit all jenen, die sehr praktisch an der Stärkung und Entwicklung von Demokratie arbeiten. Wie können wir Europa von Grund auf neu denken? Mit Menschen aus Wirtschaft, Kultur, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Startups und vielen mehr. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich sitze heute hier mit dem Herrn Robert Menasse. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Herr Menasse, Sie sind Romancier und Essayist. Sie beschäftigen sich seit längerem mit EU-Geschichte und Europapolitik. Eine Frage, die mir in Ihrem Spannungsfeld eingefallen ist: Sehen Sie sich eher als politischer Diskutant oder mehr als Künstler?
Ich bin ein Künstler, ich bin Schriftsteller, in erster Linie Romancier. Aber auch als Romancier kann man versuchen, politisch zu denken und seine Zeitgenossenschaft zu verstehen und zu reflektieren. Und es gibt eine eigene literarische Gattung, in der man das tun kann, das ist der Essay, aber der Essay ist auch für mich eine literarische Gattung. Das heißt, eine, wie gesagt, Möglichkeit, mich mit der politischen Situation, mit der politischen Entwicklung in meiner Lebenszeit auseinanderzusetzen. Aber ich bin kein Wissenschaftler und ich bin kein Politiker. Also ich lege schon Wert darauf, dass ich das als Künstler tue.
Sie haben einmal gesagt, diese zwei Bereiche zu vereinen. Es ist nicht leicht, diese feinsäuberliche Schizophrenie aufzubringen, weil jetzt bin ich Künstler, jetzt bin ich politischer Diskutant. Wo sehen Sie sich lieber?
Das ist beides Teil meiner Arbeit und es wäre wirklich schizophren, wenn ich das radikal trennen würde. Das kann man gar nicht. Das ist immer derselbe Kopf, der denkt, und das ist immer dieselbe Seele, die dann entsprechende Bilder sucht.
Und was hat Sie politisiert?
Meinen Sie allgemein politisiert oder europapolitisch politisiert? Also allgemein politisiert wurde ich nach einem 11. September, und zwar dem 11. September 1973. Ich war am Anfang meines Studiums ein verträumter junger Mann und eigentlich politisch weitgehend desinteressiert. Ich habe in den Zeitungen die Kulturseite gelesen und die Sportseite. Und an diesem 11. September 1973 haben die Vereinigten Staaten von Amerika den demokratisch gewählten Präsidenten eines souveränen Staats, nämlich Allende in Chile, ermordet, gestürzt und einen faschistischen Diktator, nämlich Pinochet, an seine Stelle gesetzt. Und das hat mich unglaublich erregt damals, weil ich bin groß geworden, sozusagen auch politisch, wenn auch politisch desinteressiert, so doch mit einer selbstverständlichen Dankbarkeit für die Vereinigten Staaten von Amerika, die den Hitler besiegt haben, die Europa befreit haben, die Wächter der Demokratie sind. Und die Wächter der Demokratie, sozusagen die Weltpolizei, die demokratische Weltpolizei, putscht einen demokratisch gewählten Präsidenten in einem ganz anderen Land weg und setzt einen faschistischen General und Diktator an seine Stelle. Und da ist etwas mit mir passiert. Da habe ich auf einmal den verträumten Studenten, der ich war, plötzlich vor der amerikanischen Botschaft in Wien, in der Boltzmann-Gasse, stehen sehen, wie wenn ich also buchstäblich außer mir gewesen wäre, und habe mir zugeschaut, wie ich Steine auf die amerikanische Botschaft werfe. Ja. das war keine Massendemonstration damals. Es waren ein paar Dutzend Menschen, die, nachdem die Nachricht gekommen ist von dem Putsch, spontan zur amerikanischen Botschaft gefahren ist, genauso wie ich. Aber das waren halt hauptsächlich schon politisch engagierte Menschen, mit denen ich dann in die Diskussion gekommen bin. Wir sind dann auch irgendwo hingegangen, haben Bier getrunken, diskutiert, geredet. Und das war der Beginn meiner politischen Wachsamkeit. Europapolitisch habe ich mich verstärkt zu interessieren begonnen, als ich mir die Frage gestellt habe, was ist eigentlich das Prägende, das Bedeutsamste sozusagen, das die Rahmenbedingungen meines Lebens definiert. Ja, also was produziert eigentlich sozusagen die Chancen und die Zustände und die Umstände meines Lebens? Mir war klar, die Europäische Union, sozusagen, ich glaube, irgendwo in der Zeitung gelesen, über 80% aller Gesetze, die im österreichischen Parlament beschlossen werden, sind eigentlich nur Übernahmen von EU-Richtlinien.
80%?
Ja. Und dann haben wir gedacht, das ist spannend. Eigentlich wären die Gesetze, ja, und die Regeln und Richtlinien und Rahmenbedingungen meines Lebens in einer anderen Stadt, in einem anderen Land produziert, nämlich in Brüssel. Und ich habe mich plötzlich wirklich innerlich geschämt, dass ich nicht die geringste Vorstellung davon hatte, wie das funktioniert, beziehungsweise warum auch so vieles nicht funktioniert. Das ist ja auch evident. Ja? Ja. Aber wie ist eigentlich das System und was ist das eigentlich jetzt genau, ja, in der Praxis, diese EU? Ja? Ich meine, ich habe damals beim Referendum habe ich natürlich für den EU-Beitritt gestimmt, weil ich mir gedacht habe, geeintes, friedliches Europa ist besser als Kleinstaat, der nicht über den eigenen Tellerrand schaut und so weiter. Aber ich habe nicht eine genauere politische Vorstellung gehabt. Und da haben wir gedacht, ich möchte das eigentlich genauer wissen. Ich möchte sozusagen hineingehen in den Maschinenraum oder in diese Werkhalle, wenn Sie so wollen, wo die Gesetze für mein Leben produziert werden.
Daraus ist ja dann der europäische Landbote entstanden?
Genau, ich bin dann einfach nach Brüssel gegangen, habe eine Wohnung genommen, zunächst für einen Monat, und habe mir gedacht, ja, in einem Monat, da kann man sich viel anschauen und viel lernen. Habe dann nach 3 Wochen erkannt, also das ist viel zu kurz, wenn man es wirklich genau verstehen möchte und mehr Einblick haben möchte. Und habe dann verlängert und habe dann den europäischen Landboten geschrieben. Das ist ein Essay, ein literarischer Essay, eine Mischung aus Erlebnisbericht, Reflexion, Reportage und Visionen. Also schon wirklich ein Stück Literatur, aber sehr, sehr erfahrungsgesättigt von der Zeit, die ich bis dahin in Brüssel verbracht habe. Und dann habe ich eben begonnen, den Roman zu schreiben, der in Brüssel spielt, die Hauptstadt. Und mich gleichzeitig auch europapolitisch zu engagieren, weil ich nämlich nicht nur versucht habe, das System zu begreifen, sondern weil ich auch gelernt habe, was alles schiefläuft.
Und, aus erster Hand.
Ja, in dem Augenblick, wo man genauer hinschaut, sieht man sehr viel und immer mehr.
Wann hat diese europapolitische Politisierung begonnen?
Naja, wie ich dann 2010 nach Brüssel übersiedelt bin. Und so ab 2012, 2013 habe ich eben auch begonnen, mich dann tatsächlich europapolitisch zumindest insofern zu engagieren, als ich dann in die europapolitischen Debatten eingestiegen bin. Also nach der Veröffentlichung vom europäischen Landboten sind dann auch sehr viele Einladungen gekommen zu Europakongressen, zu Podiumsdiskussionen und so weiter. Ich habe nicht gewusst, wie viele Initiativen und Aktivitäten von proeuropäischen Organisationen, Universitäten, Stiftungen existieren. Das ist wirklich ein sehr, sehr dichtes Netz, das europapolitische Fragen diskutiert, ohne dass sich das in den Medien, also die wir so kennen, eigentlich anschreibt. Das ist fast eine Parallelwelt.
Ja. Darauf aufbauend ist auch die Zusammenarbeit mit der deutschen Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot entstanden.
Ja.
Wo ist es hergekommen?
Ich habe eine Präsentation des Buches Der europäische Landbote in Brüssel gehabt. Und die Organisatoren haben damals die Ulrike Guerot dazu eingeladen als Moderatorin. Da habe ich mit einem EU-Kommissar diskutiert und sie war eingeladen als Moderatorin. Und nach einer halben Stunde haben eigentlich nur mehr Ulrike und ich diskutiert und der Kommissar hat interessant zugehört. Ja. Aber so habe ich sie kennengelernt und wir sind sehr, sehr schnell drauf gekommen, dass wir eine sehr große gemeinsame Schnittmenge haben im Hinblick auf europapolitische Perspektiven. Wir sind nicht in jedem Punkt einer Meinung, also im Wesentlichen aber schon bei Fragen der Analyse des Status quo, leiten davon eben Perspektiven ab, also die wir versuchen in Diskussionen oder Publikationen durchzusetzen. Wir machen sozusagen Lobbyismus für Ideen.
Schöner Begriff.
Diese Zusammenarbeit war in den letzten Jahren in der Tat sehr, sehr produktiv.
Das bekannteste Projekt ist die Ausrufung der Europäischen Republik. Ja. Am 10. November 2018 haben sich da, ich glaube, 30.000 Menschen gut in ganz Europa versammelt. Und
ja, es waren über 200 öffentliche Plätze. Und zum Großteil eben von Balkonen herunter, an denen die Europäische Republik symbolisch ausgerufen wurde.
Was war da der Gedanke dahinter?
Der Gedanke dahinter ist relativ einfach. Unserer Meinung nach geht es bei dem europäischen Projekt, auch im Hinblick auf die nächsten Schritte, nicht um die Souveränität von Nationalstaaten, sondern um die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger. Ja? Also die europäischen Populationen müssen da souverän sein und nicht die Nationalstaaten. Wenn Bürger politische Souveränität für sich beanspruchen, dann rufen sie eine Republik aus. Die Republik ist das Synonym dafür, für was ist ganz, ganz wesentlich ist oder wird für die europäische Zukunft. Republik ist einfach ein Synonym für die Gleichheit aller Bürger vor dem Recht. Und die ist jetzt nicht gegeben. Und das wird auch in der Debatte, zum Beispiel jetzt vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, von denen, die gewählt werden wollen und von denen, die auch heute in europapolitischer Verantwortung stehen, überhaupt nicht angesprochen, geschweige denn diskutiert. Wir haben noch keine Gleichheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger vor dem Recht. Wir dürfen uns alle europäische Bürger nennen, haben aber den Gleichheitsgrundsatz nicht verwirklicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind zwar alle europäische Bürger vom Alentejo bis zum Baltikum und bis zu Zypern, ja, aber wir haben verschieden guten Zugang zu Bildungsinstitutionen, haben verschieden gute Sozialsysteme, bekommen verschieden hohen Lohn für gleiche Arbeit, zahlen verschieden hohe Steuern, ja, haben verschieden schlechte oder gute Altersabsicherung oder Gesundheitssysteme. Ja. Und, als wäre das jetzt nicht genug, noch politisch gewendet, zählt nicht jede Stimme jedes europäischen Bürgers, jeder europäischen Bürgerin gleich viel. Es macht immer noch einen großen Unterschied, ob man Bürger eines größeren, ökonomisch starken und politisch einflussreichen Mitgliedstaats ist oder eben in einem kleinen oder Winzstaat, der ökonomisch unbedeutend und politisch ohne Einfluss ist. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich Deutscher bin oder Zypriote.
Sie haben im Buch so eine schöne Szene beschrieben, wo Merkel und Sarkozy sich abseits des restlichen Europas einen Deal ausgemacht haben.
Genau. Und das ist natürlich ein Skandal. Und das bedeutet natürlich auch, das hat natürlich auch demokratiepolitisch höchst bedenkliche Konsequenzen. Ja. Wir haben das mit aller Deutlichkeit, ich glaube, also sehr viele Menschen haben das
so deutlich wie nie zuvor erkannt, als es die sogenannte griechische Haushaltskrise gab. Ja? Und dann einfach der deutsche Finanzminister mehr oder weniger beschließen konnte, dass griechische Bürgerinnen und Bürger jetzt 30% weniger Lohn bekommen, weil man muss sparen. Und
Austeritätspolitik.
Ja, da haben es drei Weise geschickt, die hat in Griechenland niemand gewählt, die kann niemand abwählen. Die haben dann austeritätspolitische Vorschläge gemacht. Auf Druck Deutschlands sind die zustande gekommen. Die Deutschen haben ein Mördergeschäft gemacht mit der griechischen Krise. Es ist ja eine Legende, zum Beispiel, ich weiß das von Vorträgen oder Diskussionen, die ich in Deutschland gehabt habe, zuhauf. Viele Deutsche glauben allen Ernstes, sie hätten sozusagen die faulen und korrupten Griechen ihre Schulden bezahlt und sie alimentiert in der Krise. Ja? In Wirklichkeit hat die Bundesrepublik Deutschland ein Milliardengeschäft mit den Griechen gemacht, ganz einfach deshalb, weil Griechenland auf den Finanzmärkten also nur noch zu unfassbar hohen Zinsen Geld aufnehmen hätte können, während Deutschland das Geld sozusagen praktisch zinsenfrei kriegt oder 1% zahlt. Jetzt haben die Deutschen das Geld aufgenommen, haben das den Griechen weitergegeben und haben gesagt, so und ihr zahlt 6%, weil am freien Kapitalmarkt wird es hier 25 zahlen. Und die Differenz hat Deutschland kassiert und es waren Milliarden. Und die Griechen haben das brav bezahlt und haben mit dem Rettungsschirm, den sie bekommen haben, eigentlich die Deutsche Bank gerettet. Weil es ist ja kein einziger Euro dann in Griechenland geblieben. Die haben das bekommen und haben gleich wieder zurückgeschickt an die Deutsche Bank. Die Wut, das Entsetzen, also ich möchte fast sagen der Hass, der damals in Griechenland also entstanden ist, aufgekocht ist und den man ganz deutlich gesehen hat, den kann ich daher auch wirklich begreifen. Und der hat genau damit zu tun, dass nicht nur der Gleichheitsgrundsatz in Europa noch nicht verwirklicht ist, sondern die Ungleichheit sich noch dazu in Ohnmacht von vielen Teilen Europas manifestiert. Und es kann kein wirklich friedliches, sicheres, reiches, attraktives, produktives Europa mit Zukunft geben, wenn Teile dieses Kontinents einfach ohnmächtig sind. Und für all das ist als Perspektive der Begriff Republik brauchbar, weil wenn man aus Europa eine Republik macht, dann bedeutet das Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger vor dem Recht, vor dem Gesetz. Es ist die Verwirklichung des Gleichheitsgrundsatzes und eine Überwindung eben des Gefälles, das sich durch die verschiedenen großen, verschieden politisch einflussreichen Mitgliedstaaten, also nationalstaatlichen, die Überwindung nationalstaatlicher Strukturen im Grunde auf diesem Kontinent. Und der ist demokratisch praktisch unverzichtbar, weil wenn wir das nicht schaffen, dann, wir sehen das ja bereits jetzt, also mit den gegenläufigen Entwicklungen der Renationalisierung vieler Mitgliedstaaten, ja, wenn umgekehrt eben der Renationalisierungsprozess weitergeht, dann wird Europa zerreißen. Dann passiert wieder ganz genau das, was wir auf diesem Kontinent schon erlebt hatten und woraus eigentlich die historische Lehre gezogen worden war, nämlich dass in der Konkurrenz der Nationalstaaten gegeneinander, dann ist aus ist mit dem Frieden.
Wie weit kann das Balkonprojekt über intellektuelle Kreise da hinaus was bewirken?
Allein die Tatsache, dass an so vielen Orten, quer durch ganz Europa, so viele Menschen daran teilgenommen haben, alleine die Tatsache, dass die Dimension, die dieses Projekt bekommen hat, die uns auch selbst überrascht hat. Ja, am Anfang haben Ulrike und ich geglaubt, also das managen wir also schon irgendwie. Ja, dass wir haben die Idee in die Welt gesetzt. Ja. Nach wenigen Wochen hat schon so eine Dynamik bekommen, dass wir das überhaupt nicht mehr geschafft haben. Ich habe auch zu ihr gesagt, du, ich kann jetzt nicht jeden Tag 100 E-Mails beantworten und mit dem ganzen Netzwerk irgendwie in Verbindung bleiben. Ich schaffe das nicht. Wir müssen da ein Büro aufmachen, wir müssen einen anstellen, der das professionell und hauptberuflich betreibt. Haben wir ein Crowdfunding gemacht, haben uns ausgerechnet, wie viel Geld braucht man dafür bis zum 10. November.
Tag X sozusagen. Dann haben wir bei Remake It Crowdfunding gemacht.
Wie viel haben Sie da gesammelt?
Das Geld, ich weiß es gar nicht mehr. Das Geld ist jedenfalls sehr schnell zusammengekommen. Ja. Was man halt gebraucht hat für Angestellte und eine Büromiete für ein paar Monate. Das Geld ist dann da gewesen, dann haben wir eben das Ganze professionalisiert. Das hat eine ziemlich große Dynamik bekommen. Und alleine auch durch die Größe der Dynamik war es dann medial präsent.
Ja. Ja,
das ist vor allem der Unterschied. Es gibt viele wirklich sehr interessante, auch große, es gibt viele sehr spannende und wichtige proeuropäische Initiativen, ja, von denen man nie erfährt in den Fernsehnachrichten, über die man nie liest in der Tagespresse, auch in, also sozusagen in den sogenannten seriösen Medien. Ja. Aber da ist das passiert. Ja. Also das war in den Hauptnachrichten im Fernsehen, es war in allen großen Zeitungen und so weiter. Na gut, und dann habe ich natürlich auch was anderes gemerkt, also neben dem enormen Zuspruch, den das bekommen hat, habe ich leider Gottes auch, damit habe ich in dem Ausmaß nicht gerechnet, den Hass der Nationalisten zu spüren bekommen.
Also, wegen dem Balkonprojekt.
Ja, also das ist ihnen aufgefallen, das war ihnen zu viel und zu groß. Und dann hat es begonnen, auch in den sozialen Medien so Angriffe gegen mich, beziehungsweise auch über, die haben meine private E-Mail-Adresse irgendwie rausgefunden. Ich glaube, im Internet steht es irgendwo, ja, auf irgendeiner Seite. Und dann bin ich zugemüllt worden mit ziemlich bösen E-Mails. Und daraus habe ich dann auch eine Lehre gezogen. Nämlich, dass wir da in dieser Frage, wenn wir uns da wirklich engagieren und wenn wir das ernst nehmen, damit rechnen müssen, dass das Thema, was nämlich vordergründig gar nicht so ausschaut, ja, wirklich unglaublich stark emotional besetzt ist. Wenn man im ersten Moment mit Menschen redet über die EU, hat man immer das Gefühl, man langweilt den.
Ja, Institutionen, also, Gesetzeslage.
Ja. Man hat nicht das Gefühl, wenn man das Thema mal anschneidet, nur, dass alle elektrisiert sind am Tisch. Ja. Aber wenn man es dann doch mit einigen Werf macht und wenn man sich wirklich ganz konkret für eine europapolitische Perspektive engagiert, dann auf einmal merkt man, wie das unglaublich stark emotional besetzt ist, und zwar doppelt. Auf der einen Seite merke ich jetzt bei sehr vielen jungen Menschen, sozusagen Generation meiner Tochter, die aufgewachsen sind mit den Errungenschaften, die bisher durch das europäische Einigungsprojekt durchgesetzt werden konnten, dass die, auch wenn sie sehen, dass vieles schiefläuft, eines zumindest wissen sie, das wollen sie nicht mehr hergeben. Ja? Und sie merken, wie versucht wird, es ihnen wieder zu nehmen. Ja? Zum Beispiel durch die Schließung durch die Nationalisten. Ja? Also da merke ich plötzlich eine starke Emotionalisierung, die sozusagen Verteidigungsbereitschaft produziert. Ja? Und auf der anderen Seite merke ich eine unfassbare Emotionalisierung bei den Nationalisten, wenn sie das Gefühl haben, da ist einer sozusagen mit der Idee eines nachnationalen Europas ein bisschen zu erfolgreich oder ein bisschen zu viel in den Medien.
Zu laut.
Oder zu laut, ja.
Aber warum wird es als Bedrohung wahrgenommen? Man kann sich ja als Österreicher und als Europäer fühlen.
Ja, eh. Ich meine,
Warum glauben Sie, dass die Leute so extrem darauf reagiert haben?
Also ich glaube, und mir hat es interessanterweise ein Politiker gesagt, ein Deutscher hat zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Menasse, es erstaunt mich, wie naiv Sie waren oder sind. Das müssten Sie doch in Ihrem Alter schon längst begriffen haben, wer klipp und klar für eine politische Position eintritt, hat automatisch politische Gegner. Das ist, sagt er, für mich als Politiker mein tägliches Brot. Ja. Wenn ich keine politischen Gegner hätte, dann wäre wischiwaschi, was ich politisch versuche zu argumentieren. Oder wir wären bereits im Paradies. Aber in dem Augenblick, wo man eine klare Haltung zeigt, hat man automatisch politische Gegner. Und das stimmt natürlich. Ja. Und wenn Sie sagen, man kann ja Österreicher und Europäer sein, das ist ja nicht die Frage für Sie. Die Nationalisten haben eine andere Agenda. Die wollen ja nicht, ja, ich kann sozusagen in einem kulturellen oder in einem Identitätssinn Österreicher und Europäer sein, sondern für sie ist es ja wichtig, die Souveränität der Nation. Ja? Und sie glauben, erst durch die Souveränität der Nation selbst Herr im eigenen Haus sein zu können und dann nicht einfach in einem europäischen Mitgliedstaat zu leben, sondern in ihrem Staat, den sie nach ihren Bildern also entsprechend gestalten wollen. Sagen wir ausländerfrei.
Geht oft Hand in Hand mit Populismus.
Ja, und so weiter. Ja. Österreicher und Europäer, das bedeutet für einen Nationalisten, Europa sickert sozusagen in das Österreichertum hinein. Und das sind viel zu viele Ausländer, ja? Viel zu viele Gesetze, die woanders gemacht werden, viel zu starke Migrationsströme, ja. die offenen Grenzen im Schengen-Raum oder die Verteilung von Flüchtlingen und so weiter. Na, für Nationalisten geht das nicht. Ja? Also Sie oder ich, wir können das sein, weil das für uns so eher so eine kulturelle Frage ist. Ja, ich bin als Österreicher kein Deutscher, sagen wir es mentalitätsmäßig, ja, genau. Wobei mir nicht einmal österreichische Identität wirklich etwas sagt, weil ich schon nicht weiß, was habe ich als Wiener mit einem Tiroler Bergbauern jetzt identitätsmäßig oder kulturell gemeinsam.
Mehr mit oder, einem Berliner wahrscheinlich.
Oder habe ich wieder mehr mit einem Berliner oder mit einem Hamburger oder auch mit Bratislava. Ich meine, das ist eine Stadt 40 Minuten von Wien entfernt, das ist auch ein Städter. Mhm. Ja. Andererseits, ich kann in Tirol Freunde haben oder habe ja in Tirol Freunde, aber nicht deswegen, weil wir denselben Pass haben, sondern ich habe Freundschaften dort, genauso wie ich Freunde im Alentejo haben kann, in Hessen oder am Peloponnes. Ja. Das heißt, das Nationalstaatliche als Identität ist mir auch weitgehend unverständlich, aber ich akzeptiere, ich verstehe, dass Menschen das haben wollen. Habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich bin Wiener, Österreicher und Europäer. Ich sage, ich bin Wiener, Niederösterreicher und Europäer. Mhm. Ja. Aber das Entscheidende ist, dass einmal in die Köpfe reinkommt, dass wir mit der Idee des souveränen Nationalstaats nicht mehr weiterkommen. Das hat sich eigentlich per Ende 1945 erledigt. Ja. Das war ja die Lehre aus der Geschichte, dass die souveränen Nationen in ihrem Wettbewerb um Märkte, Bodenschätze, Einflusssphären und so weiter dann in letzter Konsequenz dann auch zum Krieg als Fortsetzung der Konkurrenzpolitik greifen. Mit den modernen Nationalstaaten, mit Beginn der Moderne und der Herausbildung der Nationalstaaten sind ja zum ersten Mal nicht Armeen verschiedener Staaten oder Fürstentümer oder Graf oder so aufeinander losmarschiert, ja. Sondern es sind wirklich die Völker aufeinander gehetzt worden. Ja. Es gab ja überhaupt keine Rettung mehr für die Zivilbevölkerung. Ja. Also dieses Grauen darf sich nie mehr wiederholen. Und daraus ist ja damals die Lehre gezogen worden und das europäische Projekt ist in Angriff, das Einigungs- und Friedensprojekt ist in Angriff genommen worden und ist halt jetzt stecken geblieben. Und also, da ist die Frage, wie wir jetzt an diesem Punkt damit umgehen, dass es steckt. Hat es einen Sinn, zurückzukehren zum Status quo ante? Hat es einen Sinn, irgendwie doch über das hinauszukommen? Wenn ja, wie? Das sind die aktuellen Fragen.
Wie kann man Europa von Grund auf neu denken? Was könnte die Rolle der Nationen sein?
Ich sehe in der Zukunft keine Rolle der Nationen. Aus den erwähnten Gründen, weil ich würde es vielleicht anders sehen, wenn ich Deutscher wäre, ja, ja. Oder Franzose. Da fände ich das selbstverständlich, dass ich natürlich als Deutscher oder als Franzose also alleine durch die Größe meiner Nation ein ganz anderes Standing habe oder andere Bedeutung habe. Und wenn es auch nur eine geborgte Bedeutung ist. Ja, was hat man schon als sagen wir, als kleiner Installateur in Rouen davon, dass man also europapolitisch gewichtigere Stimme hat, also dass Frankreich eine gewichtigere Stimme hat als zum Beispiel Griechenland. Nein, aber es ist offenbar so.
Aber ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich als Bürger eines kleinen Staats, ich sehe das nicht ein, dass ich dann zuschauen soll, wie dann die Politiker von größeren Mitgliedstaaten dann Entscheidungen treffen, die mich ja dann auch betreffen. Das heißt, ich will natürlich ein starkes europäisches Parlament, dort müssen die Gesetze gemacht werden. Ja. Aber fangen wir vom Anfang an. Europa neu denken. Ich glaube, das Erste, was man machen muss, wenn man Europa wirklich neu denken möchte, ist die Idee und die Vorstellungen der Gründergeneration zu rekonstruieren. Die sind nämlich vergessen. Wir hätten schon sehr viele Antworten auf sehr viele aktuelle Probleme und Fragen, wenn wir von der Grundidee
der EGKS.
Die Grundidee der
Kohlenstahl.
Kohlenstahl und römische Verträge. Ich meine, es ist wirklich ganz konkret, also die Generation, die das begonnen hat, ja, die hat eben Europa in Trümmern gesehen, die hat gesehen, wohin der Nationalismus führt und der Rassismus und in letzter Konsequenz eben bis zu Auschwitz. Die haben begriffen, dass Friedensverträge keinen Frieden sichern, weil es gab Friedensverträge und es gab trotzdem Krieg. Sie haben begriffen, dass Bündnisse zwischen Nationen keinen Frieden gewährleisten, weil es gab Bündnisse und gab trotzdem Krieg, ganz im Gegenteil. Sie haben begriffen, dass internationale Organisationen den Frieden nicht bewahren können, weil es gab den Völkerbund, Vorläufer der Vereinigten Nationen, die jetzt genauso hilflos und machtlos waren, wie es der Völkerbund war. Diese internationalen Organisationen können auch keinen Frieden bewahren. Das heißt, es geht im Grunde um die Überwindung nationalstaatlicher Souveränität, Verflechtung der Ökonomien dieser Staaten als Basis für gemeinsame Rechtsstaatlichkeit und Frieden. Und das haben die begriffen. Und die Idee ist ja allen, die heute in politischer Verantwortung stehen, entweder unbekannt, ja, diese Generation, die hat das einfach biografisch ja gar nicht erleben können, ja. Das hat ihnen keiner gesagt, vielleicht hat sie es auch nicht interessiert, oder wenn sie es wissen, dann sagen sie es nicht, weil sie Angst davor haben, eben Wähler zu verschrecken. Ja. Sie wissen, dass sie nur national gewählt werden, sie wissen, dass sie daher die Fiktion von nationalen Interessen aufrechterhalten müssen. Sie wissen, dass sie den Wählern versprechen müssen, irgendwie, wir werden eine starke Stimme Österreichs im EU-Parlament. Vor der Wahl zum Europäischen Parlament hört man das ja von allen Parteien, außer von den Grünen, ja, und den Neos. Aber alle anderen versprechen eine starke nationale Vertretung im Parlament, als wäre das Parlament ein Club von nationalstaatlichen Interessensvertretern. Es ist aber eine gesamteuropäische Volksvertretung. Ja. Kurz und gut, das ist vergessen oder verschwiegen. Wenn wir jetzt das aber rekonstruieren, worum ging es? Ja, es ging darum, auf der Basis der Verflechtung von Wirtschaft, sowas wie ein System von Interdependenzen aufzubauen, das bedeutet wechselseitige Abhängigkeitsverhältnisse in dem Sinn, dass keiner etwas im Hinblick auf eigenen Vorteil gegen andere machen kann, ohne sich dabei selbst wieder zu schaden.
Ja? Was schon so verzahnt ist.
Durch die Verzahnung, genau. Und auf dieser Basis, also it's the economy, stupid, ja, die Ökonomie ist die Basis, ja, also das ist ja, da gibt es ja Einigkeit von links bis nach rechts. Auf dieser Basis soll dann nach und nach ein gemeinsames Europa in allen Politikfeldern entwickelt werden. Und diese Idee ist vergessen, ja. Und ersetzt worden durch den Glauben, jedes Mitgliedsland muss versuchen, aus den gemeinsamen Institutionen das Beste für sich alleine herauszuholen.
Ja? So wie es aktuell aufgesetzt ist.
So wie es jetzt aufgesetzt ist. Und wenn das ein vernünftiges Konzept wäre, dann hätte man ja nicht multiple Krisen ununterbrochen. Ja? Also das ganze System ist vollkommen falsch aufgesetzt jetzt. Die letzte Entscheidungs- und höchste Entscheidungsinstanz ist der Europäische Rat, also die Vertreter der nationalen Staats- und Regierungschefs. Die müssen Einstimmigkeit herstellen, was nie möglich ist, weil irgendeiner hat immer irgendwas aus nationalem Interesse dagegen. Auf diese Weise kann man kein Problem lösen, aber sehr viele Probleme produzieren. Das heißt, wenn wir Europa neu denken wollen,
Da muss man erst einmal die Idee rekonstruieren, dass es wirklich um Gemeinsamkeit auf allen Politikfeldern ging. Das heißt perspektivisch natürlich nicht nur um eine Wirtschaftsunion, sondern auch um eine Sozialunion, um eine Fiskalunion und so weiter. Und dann muss man das institutionell entsprechend umsetzen. Das heißt, man muss den Rat entmachten, wird es von einem Tag auf den anderen nicht spielen, aber schrittweise, kann man ja dann diskutieren, wie man das tut, aber es muss klar sein, dass das notwendig ist und man muss auch endlich im europäischen Selbstverständnis und wahrscheinlich auch institutionell klar machen, dass das geeinte Europa nicht nur eine Lehre aus der Geschichte ist, was ja mit jedem Jahr, das vergeht, weiter in die Ferne rückt und mit jeder Generation, die neu geboren wird, irgendwann so etwas Mythisches bekommt wie die Punischen Kriege. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt auch klar machen, und das muss sich ja dann auch irgendwie in den Institutionen widerspiegeln, dass es ein Zukunftsprojekt ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Gründergeneration hat das ja noch gar nicht wissen können, wie sehr sie auch im Hinblick auf die Zukunft recht hatten mit ihrem Projekt. Weil die Zukunft schon damals hieß, und heute wissen wir es, Globalisierung. Globalisierung bedeutet ja nichts anderes als Zertrümmerung aller nationalstaatlichen Souveränitäten und nationaler Grenzen. Ja? Das heißt, während auf der ganzen Welt die Globalisierung als Prozess immer dynamischer und immer schneller wird, haben ja immer mehr Nationen damit Schwierigkeiten, weil sie ja immer noch von dem, ich verteidige meine nationalen Interessen, von diesem Konzept ausgehen. Ja, und nur wenn sie riesengroß sind, sodass sie so mal richtige Weltmächte darstellen, können sie das einigermaßen noch tun. Es kann aber kein europäischer Staat mehr. Und die großen Weltmächte, die das jetzt noch können, also sagen, mehr oder weniger auf der Globalisierung einfach zu surfen und im Sinne der eigenen Interessen, die das können, und das sehen wir ja auch, das sehen wir bei Russland, das sehen wir bei den Vereinigten Staaten von Amerika, dass die dann im Zweifelsfall auch militärische Mittel einsetzen. Ja? Und das ist ja genau also das, was Europa nie mehr darf und kann. Und umgekehrt gibt es keinen europäischen Staat, der in der Globalisierung sozusagen souverän sich selbst retten und gestalten kann. Das heißt, Europa hätte eigentlich nach über 60 Jahren nach nationaler und gemeinsamer Entwicklung die beste Expertise im Hinblick auf die Gestaltung der Globalisierung. Wir müssen uns das nur klar machen. Ja? Und wir müssen klar machen, dass die politische Wahl, vor der wir stehen, die politische Entscheidung, die wir treffen wollen, die politische Alternative, die jetzt uns vor Augen steht, folgendermaßen lautet: Wollen wir Globalisierung erleiden oder wollen wir Globalisierung gestalten? Wegkriegen wir die Globalisierung nicht mehr. Es ist auch eines historisch ja sehr interessant. In Wirklichkeit haben ja die Nationalstaaten zunächst das, was wir heute Globalisierung nennen und ja schon viel früher eingesetzt hat, einfach nur für ein halbes Jahrhundert unterbrochen. Sie konnten es nicht stoppen. Was war denn 1913? 1913 war durch die Entwicklung der Jahre und Jahrzehnte davor ja, eine unglaubliche technische Revolution, eine unglaubliche Beschleunigung des Lebens ja, durch neue Verkehrsmittel. Technische Innovation auch im Hinblick auf Kommunikationsmittel, ja, das Radio,
Telefon.
Das Telefon, der Telegraph. Mhm. Ja, also das war ja, das muss man sich vorstellen, für Menschen, also damals, was es bedeutet hat, dass man die Stimme von einem Menschen zeitecht hört, der kilometerweit entfernt ist oder auf einem anderen Kontinent ist. Ja. Der Welthandel hat mit einer unglaublichen Geschwindigkeit zugenommen, in einem Ausmaß, das wirklich für viele damals eben schwindelerregend war. Und das war ja der Grund, warum auch die Nationalisten so einen Zulauf bekommen haben, weil die Menschen haben
die Angst.
Ja, das war eine Situation, die ist mit der heutigen vergleichbar. Also die Gründe auch für den rasant wachsenden und radikalen Nationalismus, der dann eben zu dem zweiten 30-jährigen Krieg, nämlich von 1914 bis 1945, geführt hat. So. Das hat aber zum Beispiel den Welthandel damals also vollkommen niedergeschlagen. Ja, es konnte ja kein Schiff mehr über den Atlantik fahren, weil ja da die Torpedos nur so herumgeflitzt sind und die Kriegsschiffe und die U-Boote und so weiter. Ja. Das Interessante ist, dass erst, ich müsste das jetzt noch einmal nachschauen, mir hat das ein Ökonom unlängst erklärt, das Interessante ist, dass erst im Vorjahr 2018 das Volumen des Welthandels von 1913 wieder erreicht wurde. Das ist interessant, nicht?
Das ist sehr interessant.
Ja. Und das bedeutet, also die nationalistischen Kriege und diese Glanzzeit sozusagen, diese schäbige Glanzzeit des Nationalismus, hat tatsächlich den Globalisierungsprozess für ein halbes Jahrhundert unterbrochen oder zurückgeworfen, aber nicht definitiv stoppen können. Er hat einfach kaum, gab es wieder Frieden, hat es neu begonnen und es wird jetzt wieder einfach weitergehen. Das kann man nicht stoppen, erleiden oder gestalten. Und wenn man die Europäische Union jetzt neu denkt und neu aufsetzt, dann muss man genau diese beiden Perspektiven ins Bewusstsein bringen. Den Rückblick: Was haben sich die gedacht? Was waren die Erfahrungen, die sie hatten, aus denen sie dann diese Konsequenz gezogen haben, nämlich dann diesen Einigungsprozess in Europa zu beginnen, der nie als bloß wirtschaftlicher gedacht war, sondern als politischer Prozess, von Anfang an kühn fantasiert wurde. Und man muss die Zukunftsperspektive ins Auge, in den Blickwinkel rücken, und wirklich sich ehrlich fragen, wer glaubt im Ernst, dass ein europäisches Land innerhalb seiner politischen nationalen Grenzen alle Herausforderungen, die wir jetzt mit der Globalisierung haben, allen Problemen, die sich da auftun, allen Notwendigkeiten, die sich jetzt auftun, wer glaubt im Ernst, dass ein europäischer Nationalstaat innerhalb seiner politischen Grenzen das managen, das irgendwie gestalten kann? Wer glaubt das? Nicht einmal Deutschland kann das, nicht einmal Frankreich kann es alleine. Es kann nur Europa oder niemand. Ein kein einfaches Beispiel: Wenn die großen multinationalen Konzerne, wie sie so schön heißen, multinational, sich weigern, Steuern zu zahlen. Ja, also wenn zum Beispiel der österreichische Finanzminister sagt, also Amazon, alles gut und schön, ja, das mit dem Paketdienst scheint ja ganz gut zu klappen. Du machst ja da auch ein gutes Geschäft bei uns, du zahlst natürlich Steuern. Der lacht sich tot. Konzerne, die sogar einen Sitz in Österreich haben, sagen, na gut, dann gehen nach Polen, ja, und so weiter. Solange die untereinander konkurrieren. Aber kein europäischer Staat könnte diese, weiß ich, Google, Amazon, Microsoft und wie die alle heißen, zu bringen, Steuern zu zahlen. Ganz einfach. Ganz einfach, simple Sachverhalt, Steuern zahlen. Ja? Die EU als Ganze kann das. Und die EU hat das auch vorgeführt. Die haben Milliarden Straf- und Nachzahlungen von allen den großen Konzernen kassiert. Und das sollte doch einsichtig sein. Also das sollte man doch, glaube ich, also klar machen können. Ja? Weil, wenn Konzerne keine Steuern zahlen, dann fehlt das im Budget. Wenn was im Budget fehlt, wo fehlt es dann? Bei Bildung, bei Gesundheit, bei Infrastruktur, bei Pensionen. So, das fehlt dann. Genau bei diesen Sachen, die interessant sind und wichtig für dich und für mich. Und wenn das fehlt, dann sagt man, wir müssen sparen. Mit dem Sparen beginnt ja die Spirale nach unten. Ja, wenn man Sparen heißt ja in Wirklichkeit, ja, es ist ja ein falscher Begriff. Wenn ich spare, habe ich nach einer Zeit des Sparens Geld. Ja?
Ja.
Und nicht weniger Schulden, sondern ich habe Wenn ich jeden Tag einen Euro spare, habe ich nach einem Monat 30 Euro. Ja? Ja. Aber deswegen ist es ja falsch, wenn man sagt, also wir müssen jetzt sparen, sondern was sie in Wirklichkeit tun, und der richtige Begriff wäre, wir müssen es kürzen. Das ist ja was passiert.
Zwischendurch
Ja, aber das ist was passiert. Nur sparen klingt sympathischer. Sparen hat ein gutes Image, kürzen hat kein gutes Image. So, das heißt, wenn wir auf der nationalen Souveränität bestehen und insistieren, dann schaden wir uns wirklich in jedem Lebensbereich und in jeder Lebensfrage selbst. Weil dann wird in allen Bereichen gespart. Und deswegen sage ich immer, ein realistischer und vernünftiger Blick auf Europa, die Europäische Union und alle Fragen, die damit zusammenhängen, muss immer drei Dinge beinhalten. Erstens, Rekonstruktion der Idee, damit das einmal wirklich klar wird. Zweitens, Kritik des Status quo.
Aber gerade die größten Fans sind oft die lautesten Kritiker.
Den Status quo muss man kritisieren, weil da braucht man nichts schönreden. Es sind ja multiple Krisen, ununterbrochen, und keine Lösungen weit und breit in Sicht. Da kann man viel kritisieren und muss man viel kritisieren, sonst ist man nicht glaubwürdig. Ja? Also diese Politiker, die sagen, ich bin ein glühender Europäer und so weiter, denen darf man überhaupt nicht wählen, ja? Weil das Glücken des europäischen Einigungswerks kann ja nicht abhängen von der Fieberkurve eines Politikers. Ja? Also
und der dritte
Rekonstruktion Punkt? Der Idee, Kritik des Status quo und Entwickeln von Perspektiven und sei es auch Visionen. Mhm. Ja, kann nicht kühn genug sein. Um diese drei Dinge müssen wir uns kontinuierlich, täglich kümmern. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
Wenn Sie sich ein Gesetz aussuchen könnten auf EU-Ebene, was wäre Ihnen da am wichtigsten?
Also was ich mir wünsche, ist mit einem Gesetz getan. Was ich mir wünsche, ist, dass Einigkeit darüber herrscht und Klarheit dahingehend, dass die Europäische Union zu einer Sozialunion weiterentwickelt werden muss. Also nicht nur die Macht des Rats zurückdrängen, das Parlament stärken, den Gleichheitsgrundsatz endlich in Europa verwirklichen, aber das bedeutet vor allem auch, die Europäische Union zu einer Sozialunion weiterzuentwickeln. Weil momentan wächst ja das soziale Gefälle. Es wächst nicht nur zwischen Westen, Osten, Nord und Süden. Also nicht nur, diese Sichtweise ist ja kindisch. Es gab jetzt keine reichen Italiener und keine armen Schweden. Ja? Oder es gibt ja Multimillionäre in Griechenland. Und gleichzeitig gilt Griechenland als, glaube ich, das zweitärmste Land der EU. Oder Rumänien ist das ärmste, aber dort gibt es auch Reiche. Das heißt, das Gefälle wächst zwischen Staaten, aber auch innerhalb der Staaten sehr, sehr stark. Und ich glaube, dass das jeder einsehen wird, wenn ich sage, es kann keine Friedensunion geben, wenn es keinen sozialen Frieden gibt.
Was wäre ein konkretes Beispiel von der Sozialunion?
Dass man schrittweise ein europäisches Sozialsystem entwickelt, das für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger gilt, das alle auffängt.
Zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung hat die Daphne Pülisbach
einmal erwähnt. Also wir sagen immer, der logische Beginn wäre eine europäische Arbeitslosenversicherung. Da könnte man mal damit beginnen. Man kann solche Systeme nicht von einem Tag auf den anderen implementieren. Das sind alles Entwicklungen, die schrittweise vonstatten gehen. Nur schrittweise vonstatten gehen können. Aber die Voraussetzung ist, dass man einmal einen ersten Schritt macht. Ja, also heute retten wir den Euro, morgen sagen wir wieder, heute retten wir den Euro und dann übernächsten Tag retten wir wieder heute den Euro und so weiter und so weiter. Also jedes Problem wird jeden Tag nur irgendwo versucht, also in Balance zu halten, ohne dass es zusammenbricht. In Wirklichkeit müssten wir wieder erste Schritte unternehmen, um aus dem Krisenmodus raus und zu Lösungen hinzukommen.
Was treibt Sie an?
Wie darf ich diese Frage verstehen?
Warum glauben Sie, dass Sie dort, wo Sie wirken, am wirkungsvollsten sind?
ich weiß nicht, ob ich wirkungsvoll bin, aber ich bin Romancier und jeder Romancier, seitdem es Romane gibt, hat in seinen Romanen versucht, das Prägende, das Wichtigste oder das Entscheidende seiner Lebenszeit zu erzählen. Das wissen Sie doch. Wenn ein Krieg ausbricht, dann gibt es sofort Kriegsromane und Antikriegsromane. Und wenn die Berliner Mauer fällt, gibt es sofort Mauerfallromane und Wiedervereinigungsromane. Und
es gibt es nicht ja, so viele Künstler, die die Werke schreiben, wie Sie sie schreiben.
Für mich ist eben jetzt die europäische Entwicklung, also die Entwicklung der Europäischen Union, ihr Funktionieren, ihre Errungenschaften, aber auch ihr Nicht-Funktionieren und ihre Krisen, der Prägestempel meiner Epoche, in der ich lebe. Und da ich Romancier bin, will ich das erzählen können. Und ein Beispiel von vielen Schicksalen und Figuren, wie das halt bei Romanen so ist. Und mich hat das immer eigentlich interessiert, seitdem ich Romane selbst lese und seitdem ich dann also studiert habe, schon im Studium, mich immer am meisten interessiert, die in den Gegebenheiten sozusagen auch die Gewordenheit zu sehen. Ja? Und die Möglichkeiten auch, die drinstecken. Und das haben verschiedene Romanciers, verschiedene große Künstler und Schriftsteller auf je eigene Weise eigentlich immer wieder gemacht. Ja, sie das Prozesshafte des Lebens zeigen, aber eben dabei darauf zu achten, was ist der stärkste Antrieb einer Entwicklung, was ist der Prägestempel einer Zeit, also was definiert, also sozusagen die großen Rahmenbedingungen, innerhalb derer dann jeder irgendwo auf seinem Lebensort gemäß seiner Mentalität, seiner Kultur, seiner Sprache halt dann sein Glück sucht oder auch findet oder auch nicht findet. Also ich meine, wenn man Fontane liest zum Beispiel, mit dem ich mich länger beschäftigt habe, weil ich den immer sehr bewundert habe, wenn man Theodor Fontanes Romane liest, dann liest man den Untergang einer Epoche, die Zeit der Junker geht unter, die Arbeiterbewegung wird stärker, das ist ein Rumoren und wachsendes Grollen im Hintergrund, während also die sterbende Zeit auf das Kräuseln des Wassers am Stechlin blickt sozusagen. Ja. Also man merkt irgendwie, was da für eine Dynamik, auch subkutan damals, nur von vielen gar nicht richtig begriffen, aber eben vom Romancier bereits erzählt, ab Werke war historisch. Oder Balzac, ja, oder Victor Hugo, also Romanciers, die haben ganze Panoramen von Epochen produziert. Ja. Und man versteht dann also, nicht nur die Zeit, die sie erzählen, sondern man dadurch, dass man es als Prozess erkennt, erkennt man ja auch dann irgendwie die Linie zu sich selbst. Ja? Ich gebe noch einmal Fontane als Beispiel. Warum soll ich einen Roman lesen, in dem ein eifersüchtiger Mann, weil ihm seine Frau betrogen hat, ein Duell mit seinem Nebenbuhler macht? Was interessiert mich das? Es gibt keine Duelle mehr, kein Mensch schießt auf der Blutwiesen mit Pistolen auf Nebenbuhler. Ja. Was hat das mit mir zu tun und so weiter. Ja? Ja, aber das ist eben große Kunst. Wenn Sie Fontanes Ephebrist lesen, dann lesen Sie auch, wo wir herkommen. Wir duellieren uns heute anders.
Aber das wollte ich ganz sagen.
Wir begreifen das sozusagen als große oder Eltern- oder Urgroßelterngeneration, die in einer Kultur gelebt haben, aus der in weiteren Schritten, in weiteren Prozessen eben unsere Kultur herausgeschlüpft ist. Zum Teil zerstört wurde, zum Teil sich weiterentwickelt hat.
Nachdem ich den Landboten gelesen habe, jetzt mit Ihrer Erklärung verstehe ich besser, warum Sie die Landboten geschrieben haben, warum Sie so wirken, wie Sie wirken. Herr Nasse, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, gern.
Wer jetzt ist ein Podcast von Demokratie 21, produziert und moderiert von Philipp Weretz. Redaktion Milo Tessela und Nina Schnieder. Danke fürs Zuhören. neue Gäste und Feedback gerne an die Adresse podcast@demokratie21.at. Bis zum nächsten Mal.